Haya ist 6 Jahre alt und erinnert sich kaum an das damalige Triest. Sie erinnert sich an ihren Vater Florian, wie er im weißen Kittel und mit steifen Beinen zwischen den Tischen hindurch wankt und ein Tablett hoch über seinem Kopf balanciert, als wolle er Regentropfen sammeln. Sie erinnert sich, wie sie sonntags im Café degli Specchi auf der Piazza Unità sitzt und auf das Ende von Florians Schicht wartet, damit sie zusammen ein Eis kaufen, zum Mitnehmen, weil das billiger ist. Sie erinnert sich an eine Familie, festlich gekleidet und ganz vornehm, und wie sie sich wünscht, in einer solchen Familie zu leben. Haya beobachtet die Frau. Sie trägt ein dunkles, gestreiftes Kostüm und ein Hütchen. Sie zieht einen Spiegel aus ihrer Tasche, der die Sonnenstrahlen einfängt. Die Frau lächelt ihre Söhne an, so wie Ada sie nie anlächelt. Haya beobachtet die Jungen in ihren dunkelblauen Anzügen und will fragen, welche Sprache spricht ihr? Und will ihnen sagen, ich bin Haya und kann euch auf Slowenisch etwas vorsingen, wenn ihr wollt. Der vornehme Herr lächelt seine Söhne nicht an, weil er Zeitungen liest. Er hat weiße Hände, einen Schnurrbart und trägt einen wunderschönen grauen Anzug, der ein wenig glänzt. Die Jungen trinken Schokolade und Haya will augenblicklich genau das. Im Café degli Specchi auf der Piazza Unità sitzen, heiße Schokolade trinken, mit den Beinen schlenkern und auf ihre neuen Lackschuhe blicken, die sie nicht hat. Haya erinnert sich an ihre Verwunderung und ihre Neugier. Wer sind diese Leute?
Dann zerbricht das Bild, wie wenn ein Spiegel zu Boden fällt. Ein Mann am Nachbartisch steht auf, sein Stuhl fällt hinter ihm um, er macht 2 Stechschritte, bleibt hinter dem Zeitung lesenden Herrn stehen und schreit. Er schreit ganz furchtbar und sieht wütend aus. Seine Brauen verwachsen ineinander wie 2 verliebte Blutegel und sein Mund öffnet sich zu einem kleinen Grab, aus dem es funkelt. Und die ganze Zeit hält er eine bauchige Kaffeetasse auf Höhe seines Kinns, wie ein Kugelstoßer bei den Olympischen Spielen. Seine Kugel aber erinnert an eine Bombe und ist doch nur eine weiße Porzellantasse aus dem Café degli Specchi auf der Piazza Unità, voll mit duftendem Illy-Kaffee. Dann nimmt er Schwung. Die Tasse trifft den vornehmen Herrn unter den Schulterblättern und die dunkle Flüssigkeit dampft und kriecht in den grauen Anzug. Vielleicht um sich zu wärmen, vielleicht um sich zu verstecken. Und hinterlässt dabei dunkle Feuchtigkeit. Schiavo, brüllt der Tassenwerfer, Schiavo, chi si parlo solo italiano. Die Jungen springen auf, zücken ihre Taschentücher, befeuchten sie im Wasserglas ihres Vaters und wischen ihm über den Rücken. Der Kaffee flieht. Sein Duft verliert sich, verflüchtigt sich um den Körper des Mannes, gleitet am rechten Hosenbein entlang und plumpst zu Boden wie eine kleine tote Schlange. Auf dem hellgrauen Anzug bleibt das Bild eines Kuhfladens. Es folgen Jahre, an die man sich wegen der Tode erinnert. Sanfte und stille, erwartete Tode in Friedenszeiten. Einige gewaltsame und vielleicht ungerechte. Ada geht als Erste. In Gorizia trinkt Ada immer mehr, meist nachmittags. Ada trinkt so viel, dass sie nicht mehr die Treppe hinunterkommt. Sie fällt und hat am ganzen Körper, vor allem im Gesicht, Schnittwunden, die dann später im Krankenhaus genäht werden müssen. Mit den Jahren ist Adas Gesicht überzogen von Narben, an denen man noch die Abdrücke der chirurgischen Seide sieht, Spuren der Knoten, die ihre klaffenden Wunden zusammenhielten. Ada ähnelt immer mehr einem Flicken, einem Lappen, völlig nutzlos. Sie weint oft, einfach so. Die Wörter fließen in einem rotzgetränkten, unverständlichen Strom aus ihr heraus, den sie erfolglos mit der Hand abzuwischen versucht. Sie kann kaum die Gabel zum Mund führen. Das Essen fällt ihr auf die Brust. Ihre Kleidung ist voller Fettflecken. Sie ist verschmiert und zerzaust. Die Situation ist ganz allgemein verzwickt. Und so bringen sie Ada in der psychiatrischen Abteilung der Klinik von Gorizia unter, wo sie nachts, barfuß und vollgepisst, fieberhaft in Wasserbehältern, Kissenbezügen, fremden Handtaschen kramt. Sie versteckt Parfümfläschchen, um sie später mit Absinth, Grappa, Wodka zu füllen, mit irgendeinem Alkohol, den sie mit List und großem Einsatz in die Hände bekommt. In der Klinik lernt Ada Umberto Saba kennen, mit dem sie lange Gespräche führt, alle möglichen Gespräche, während sie sich beide mit den Ellbogen an ein hohes, vergittertes Fenster lehnen und Gorizias frische Luft atmen. Später, 1961, als der berühmte Psychiater Franco Basaglia nach Gorizia kommt, werden die Gitter vor den Fenstern entfernt. Die Eingangstür wird nicht mehr verschlossen und die Patienten gehen im Garten spazieren. Manche langsam wie in einem Traum, andere flink, weil sie auf dem Nachhauseweg sind. Doch als Basaglia in die Klinik kommt, ist Saba nicht mehr da. Saba stirbt 1957 und 5 Jahre später stirbt Ada.
Hier ist es schön, sagt Ada zu Haya bei einem Besuch. Hier leben traurige Menschen, es gibt auch Juden. Umberto erzählt von Triest, wo es auch viel Trauer gibt. Er erzählt vom Friedhof am Abhang, so vernachlässigt, dass er keine Beerdigung erlaubt. Dort wird nicht mehr beerdigt. Wenn ich mich recht erinnere, sagt Umberto, da liegen meine Vorfahren, sagt er. Er ist auch Jude, erzählt Ada. Umberto sagt, Triest sei eine bittere und wehmütige Stadt. Die seltsamste aller Städte, sagt Umberto, eine Stadt männlicher Jugend und bitterer Schönheit, so sagt er, erzählt Ada, dann geht er mit mir spazieren und wir laufen durch Triest. Das ist nicht das Triest, in dem wir gelebt haben, als Florian Kaffee auf der Piazza Unità servierte. Es ist ein stilles, unschuldiges Triest. Wie Umberto sagt, erzählt Ada, es ist eine wunderschöne Welt, sagt Umberto, und er malt diese Welt für mich. Das ist das schöne Triest und nicht das Triest, aus dem wir geflüchtet sind, sagt Ada.
Indem ich von Lackschuhen träumte und sie nie bekam, unterbricht Haya, doch Ada hört nicht. Ada läuft mit Umberto durch Triest und Haya zockelt hinterher.
Dann führt Umberto mich in die Via Riborgo oder die Via Pondaris, ich habe es vergessen, zu dem Haus, in dem er geboren wurde, wo früher einmal das jüdische Ghetto war, aber das steht nicht mehr da. Auch das Haus, in dem ich geboren wurde, steht nicht mehr. Heute ist da ein ganz anderes Haus. Die Häuser verschwinden, Haya, und die Menschen. Das sehe ich jetzt. Dann gehen wir in die Trattorien, an die Umberto sich erinnert, trinken einen Grappa im Alabella Isoletta. Ich bin auch eine kleine Insel, Haya. Einsam. Aber das war nicht immer so, nein. Dann gehen wir zu dem Haus, in dem Umbertos Frau Carolina geboren wurde. Umberto spricht viel von ihr. Und auch von Lina spricht er viel. Lina, Linuccia ist der Kosename seiner Tochter. Ich hatte keine Kosenamen für dich, Haya. Wir waren immer in Eile. Wir hatten keine Zeit für Kosenamen. Ich weiß nicht, wie uns das passieren konnte, dass wir die Zeit verloren haben. Wie hätte ich dich nennen sollen, Haya? Haiza? Hayucha? Haierlein? Fragt Ada und fängt dann zu weinen. Und dann sagt sie unter Tränen, du hättest mir noch ein paar Fläschchen mehr mitbringen können. Diese Fläschchen sind so klein. Sie sind winzig, diese Fläschchen, die du mir bringst. Umberto ist auch geflüchtet, weißt du, so wie wir. Er ist vor dem Faschismus geflüchtet, hat er mir erzählt.
Wir sind in den Faschismus geflüchtet, wirft Haya ein. Aber Ada hört nicht.
Und hat sich auf Dachböden versteckt. Ich habe mich überall versteckt, sagt Umberto. Auf Dachböden in Paris, in Florenz, in Rom, sagt Umberto, erzählt Ada und sagt noch zu Haya, wenn du das nächste Mal kommst, bring noch ein paar Ampullen Morphium für Umberto mit und für mich kleine Rumfläschchen. Und wenn ich sterbe, begrab mich in Val di Rose, drüben in slowenischer Erde. Und er, Umberto, erzählt mir, weißt du, sagt Ada, von Bahnhöfen, von denen wir nichts wussten. Und er fragt mich.
Der Bahnhof, weißt du noch, nachts voller Abschiede, voll nicht geweinter Tränen, Waggons voller Menschen dicht an dicht. Weit vorne dann das Abfahrtssignal. Und dein Herz gefror zu Eis.
Und ich erinnere mich nicht, Haya. Erinnere mich einfach nicht, sagt Ada. Vielleicht wegen des Alkohols. Manchmal hat Umberto keine Lust zu reden. Dann rezitiert er Gedichte für mich über Vögel. Dann schauen wir auf die Bäume und ich höre seine Gedichte von Vögeln. Er spricht seine Vogelgedichte für mich und ich will ein Vogel sein. Und Umberto sagt,
dieses Jahr umschnürt mir beim Scheiden der Schwalben wohl ein Gedanke das Herz. Und er sagt, meine Einsamkeit werden die Schwalben fehlen und meinen späten Tagen die Liebe.
Sagt Umberto, dann schauen wir weiter in den Garten, der voller Schatten ist und betrachten die Bäume. Und dann sage ich zu Umberto, schauen Sie, wie schattig dieser Garten ist. Wir könnten uns darin verstecken. Und er sagt, es gibt keinen solchen Schatten, in dem meine Müdigkeit sich verstecken könnte. Aber auch ich bin müde, sagt Ada. Und sie sagt, Haya, vergiss nicht rum mitzubringen. Sie glauben, sie können mich heilen, sie werden mich nicht heilen. Ich will nicht geheilt werden, weil ich nicht krank bin. Und Umberto sagt, wenn sie trinken wollen, dann trinken sie. Hier wird man sie nicht heilen, obwohl es hier nicht schlecht ist. Obwohl ich gern spazieren gehen würde, vielleicht auch singen. Noch singe ich nur leise, mehr für mich. Und dann frage ich Umberto, bin ich verrückt? Denn manchmal habe ich das Gefühl, dass alles, das Leben, mein Leben, dein Leben, ein großer Wahnsinn ist. Aber Umberto sagt, erzählt Ada, Umberto sagt, dass Dr. Weiß sagt. Und Dr. Weiß vertrauen wir, sagt Umberto. Dr. Weiß sagt, Wahnsinn sei ein Traum, aus dem man nicht mehr erwache. Das sagt Dr. Weiß. Sagt Umberto, Haya, bring unbedingt Rum mit. Und wenn es keinen Rum gibt, kauf ein Fläschchen Gin. Nimm ein paar Fläschchen und Morphium für Umberto. Manchmal sitzt er da und flüstert ein Gedicht, das nicht von ihm ist. Er flüstert ein Gedicht, das Solitudine heißt. Dann sehe ich, dass alles anders ist, als es scheint, denn er sitzt da und flüstert.
Aber meine Schreie fahren wie Blitze in die schwache Glocke des Himmelskörpers und verlieren sich furchtsam.
Das flüstert er. Ich glaube, es ist ein Gedicht von Ungaretti. Ja, Ungaretti. Es heißt Einsamkeit, Solitudine, Einsamkeit. Ja, dann mache ich mir Sorgen um Umberto. Denn siehst du, ich habe es dir doch gesagt. Hinter jedem Namen verbirgt sich eine Geschichte.